Kapitel 5 Wer wird in der Hölle sein? Bei all diesen grausigen Aussichten auf die Hölle müssen wir uns fragen, wer wird in die Hölle kommen? Wie kann ich diesem furchtbaren Gericht, das jeder Sünder verdient, entgehen? Es gibt nicht gute und böse Menschen. Niemand entgeht aufgrund seines Charakters oder seiner Taten der Hölle. In den USA denken laut einer Umfrage nur 4% von sich, dass sie in der Hölle enden werden, 78% sind hingegen zuversichtlich, in den Himmel zu kommen. Da wird es wohl für viele ein böses Erwachen geben. Der Glaube an die Existenz Gottes allein reicht nicht, denn auch die Dämonen glauben und zittern. Jakobus 2, Vers 19. Ja, Jesus macht sogar deutlich, dass viele sehr religiöse Menschen in der Hölle enden werden. Um zu sehen, wer beim Gericht Gottes verdammt wird, werden wir uns zwei Beschreibungen dieses Gerichts in der Bibel ansehen. Das Gericht, das der Herr Jesus in Matthäus 25 ankündigt, und das Gericht am großen weißen Thron in Offenbarung 20. Dabei soll es hier unwichtig sein, ob es sich um ein und dasselbe Gericht handelt oder ob das Gericht in der Offenbarung später stattfindet. Darüber gibt es verschiedene Ansichten, aber uns interessiert jetzt nur, wer hier warum zur Hölle verurteilt wird. Das Gericht in Matthäus. Gegen Ende des Matthäusevangeliums, als Jesus bereits in Jerusalem eingezogen ist und wenige Tage später gekreuzigt wird, hält er noch zwei gerichtsvolle Reden, die sich zuspitzen auf sein Wiederkommen als Richter der Welt. Die Reden enden mit der Prophezeiung des Ausgangs des Gerichts. Und diese werden eingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Matthäus 25, Vers 46. Diese zwei zusammenhängenden Reden Jesu sind vor allem ein Gerichtswort über die religiösen, aber ungläubigen Israeliten, die Jesus ablehnten und schließlich umbrachten. Doch sie gelten auch allen anderen religiösen Menschen, die sich selbst für gerecht halten. Die erste Rede in Jerusalem beginnt Jesus in Kapitel 23, Vers 2 und spricht darin 7 Wehe über die jüdischen Führer, die Schriftgelehrten und Pharisäer. Weherufe kannten die Juden von den Propheten, die mit diesem Ausdruck das bevorstehende Gericht Gottes ankündigten. So sagt auch der Herr hier 7-mal: Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler. Vers 13, 14, 15 und 16, Vers 23, 25 und 29. Heuchler heißt wörtlich Schauspieler, und das war das Hauptproblem dieser Führer. Sie waren nicht echt. Ihr Glaube war nur äußerer Schein. Ihre Religion praktizierten sie mehr zur eigenen Ehre als zur Ehre Gottes. Sie beharrten pedantisch auf den äußerlichen Feinheiten des Gesetzes, aber den biblischen Weg zu Gott kannten sie nicht. Ihre augendienerlichen Traditionen und Vorlieben waren ihnen wichtiger als das Wort Gottes. Und als der Sohn Gottes kam, verschworen sie sich gegen ihn, um ihn umzubringen, denn sie fürchteten Konkurrenz und die Aufdeckung ihres wahren Gesichts. Sie wollten die Großen sein, aber der Herr hatte direkt vor diesen Weherufen gesagt: Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Wer sich selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Vers 12. Und so galt für diese bei Menschen hoch angesehenen, aber von Gott gering geschätzten Pharisäer: Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen, denn ihr geht nicht hinein, und die, die hineingehen wollen, lasst ihr auch nicht hineingehen. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr durchzieht das Meer und das trockene Land, um einen Anhänger zu gewinnen, und wenn er es geworden ist, so macht ihr ihn zu einem Sohn der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr. Vers 13 und 15. Sie kommen nicht ins Reich Gottes, sie sind Söhne der Hölle und machen noch viele andere dazu. Schlangen, Otternbrut, sagt der Herr, wie solltet ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Vers 33. Nach diesen Gerichtsworten erklärte der Herr den Jüngern in einer zweiten Rede, dass die rein äußerliche Religion der Juden keine Zukunft hat. Der Tempel, der zu einer Räuberhöhle und einem Zerrbild des wahren Wohnortes Gottes geworden war, sollte von den Römern zerstört werden. In Kapitel 24, Vers 1 bis 31 prophezeit Jesus verschiedene Dinge für die Zeit zwischen seiner Himmelfahrt und Wiederkunft. Die Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 nach Christus, Drangsale und Verfolgung und die weltweite Verkündigung des Evangeliums. Dann kündigt er seine Wiederkunft mit großer Macht und Herrlichkeit, Vers 30, an. Diese Wiederkunft und das damit verbundene Gericht ist dann das Thema der folgenden anderthalb Kapitel. In einer Reihe von Gleichnissen mahnt Jesus dann in Kapitel 24, Vers 32 bis Kapitel 25, Vers 30 wachsam und fleißig handelnd auf seine Wiederkunft zu warten. Alle diese Gleichnisse sprechen vom Gericht, in das jeder kommt, der nicht angemessen Jesu Kommen erwartet. Zuerst vergleicht der Herr die Zeit vor seinem Kommen mit den Tagen Noas, als die Flut kam und alle wegraffte. Kapitel 24, Vers 37 bis 39. Hier ist es ein unbekümmert vergnüglicher und ungläubiger Lebensstil, der Menschen ins Verderben bringt. Im nächsten Gleichnis in Vers 48 bis 51 ist es ein böser Knecht des Herrn, also offenbar ein Namenschrist, der die Wiederkunft und das Gericht Jesu in Abrede stellt und den der Herr entzweischneidet und ihm seinen Teil festsetzt bei den Heuchlern, da wird das Weinen und Zähneknirschen sein. Dann folgt das bekannte Gleichnis von den fünf klugen und fünf törichten Jungfrauen, Matthäus 25, Vers 1 bis 13. Diese beiden Gruppen repräsentieren Menschen, die beide dem äußeren Bekenntnis nach auf die Wiederkunft des Herrn warten. Beide Gruppen werden beim Warten auf den Bräutigam, den wiederkommenden Herrn, schläfrig und nicken ein. Den Törichten fehlte aber von Anfang an mit dem Lampenöl etwas sehr Entscheidendes. Wahrscheinlich ist mit dem Öl der Heilige Geist gemeint. Sie repräsentieren bloße Namenschristen, die nicht wirklich errettet sind. Da sie auf das Kommen des Herrn nicht vorbereitet waren, sagt der Herr das bitter enttäuschende Wort zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Kapitel 25, Vers 12. Ausgeschlossen vom Heil im Reich Gottes bleibt diesen fünf törichten Jungfrauen nur das ewige Gericht. Das letzte Gleichnis dieser Reihe ist das von den anvertrauten Pfunden. Dort wird am Ende ein böser und fauler Knecht, Kapitel 25, Vers 26, in die äußere Finsternis hinausgeworfen, wo das Weinen und das Zähneknirschen sein wird. Auch hier haben wir es mit einem unechten Knecht, einem falschen Gläubigen zu tun. Wir sehen also von Matthäus 23 anfangend und in allen diesen Gleichnissen, dass die hier beschriebenen Verdammten religiöse Menschen sind, die sich für gläubig hielten, aber unecht waren. Ihr Verhalten hat letztendlich gezeigt, was sich hinter ihrem falschen Bekenntnis verbirgt. In Kapitel 25, Vers 31 bis 46 beschreibt der Herr Jesus schließlich das Gericht, das er nach seiner Wiederkunft halten wird. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird er zu denen zur Linken sagen: Geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Vers 33, 41 und 46. Und wer steht hier zur Linken und zur Rechten? Das ganze Neue Testament bezeugt, dass nur solche, die an Jesus glauben, ins ewige Leben eingehen. Doch bezeichnenderweise ist in dieser Gerichtsprophezeiung nicht der Glaube als Kriterium genannt. Hier geht es darum, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt. Vers 40. Wird hier nun plötzlich ganz entgegen dem Evangelium doch gelehrt, man könne sich durch Taten den Himmel verdienen? Ganz und gar nicht. Erstens lehrt der Herr hier keinesfalls ein soziales Evangelium bloßer Nächstenliebe, denn alle genannten Taten sind nicht in sich selbst gut, sondern werden an ihrem Bezug zu Christus beurteilt. Und zweitens wird durch den Zusammenhang mit den vorherigen Abschnitten deutlich, dass es auch hier um die Unterscheidung zwischen echten Gläubigen und falschen geht. Die Echten sind jene, deren Glaube sich in ihren Taten erwiesen hat. Sie haben die Brüder Jesu in praktischer Weise geliebt. Jesu Brüder sind alle wahren Gläubigen, seine Jünger. Wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder. Matthäus 12, Vers 50, vergleiche Hebräer 2, Vers 11. Liebe untereinander beweist Liebe zu Gott, 1. Johannes 4, Vers 20, und ist daher das Erkennungszeichen echter Christen, Johannes 13, Vers 35. Damit sind wir wieder am Ausgangspunkt dieser Rede Jesu. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein, Matthäus 23, Vers 11. Solche werden das ewige Leben erben, im Gegensatz zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, die nur sich selbst liebten. Die anderen hingegen, ob dem Bekenntnis nach gläubig oder ungläubig, werden verdammt. Auch wenn sie ein christliches Lippenbekenntnis hatten, haben ihre Taten gezeigt, was in ihren Herzen ist. Sie haben die wahren Anhänger Jesu schlecht behandelt und damit ihren Hass gegen Christus gezeigt. Vielleicht hatten sie ihren eigenen falschen Christus modelliert, der nicht der Jesus der Bibel ist. Womöglich glaubten sie zum Beispiel an einen Jesus, der keine Hölle lehrt. Oder vielleicht glaubten sie an etwas ganz anderes oder an gar nichts. Das tut hier nichts zur Sache. Ihre Taten zeigen, dass sie keinen rettenden Glauben an den wahren Jesus hatten. Und das gilt offenbar nicht nur für Heiden, sondern auch für viele Namenschristen. Das Gericht am großen weißen Thron. Die andere Beschreibung des Gerichts finden wir in Offenbarung 20, Vers 11 bis 15. Das Gericht am großen weißen Thron. Wir sind am Ende von Kapitel 4 im Abschnitt über den Feuersee bereits kurz darauf eingegangen. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel. Und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Offenbarung 20, Vers 11 bis 15. Wie gesagt, es ist für unseren Zweck nicht wichtig zu wissen, ob es sich um dasselbe Gerichtsereignis handelt wie in Matthäus, das hier aus anderen Gesichtspunkten beschrieben wird, oder um ein anderes, späteres Gericht. In beiden Beschreibungen werden Menschen zur Hölle verdammt, und allein das interessiert uns hier. Wir haben hier den großen und weißen Richterthron Gottes. Der Thron ist nicht nur groß an Macht und Majestät, sondern auch weiß an Reinheit, Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und auf ihm sitzt der, dem das ganze Gericht übergeben ist, Jesus Christus. Er ist hier weder ein softer Sozialkämpfer noch ein esoterischer Wanderprediger, Das sind falsche, moderne Jesusbilder. Nachdem er zum ersten Mal als Mensch auf die Welt gekommen ist, nicht, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde, Johannes 3, Vers 17, wird er zum zweiten Mal kommen, um als einzig sündloser Mensch die Sünder zu richten. Etliche Bibelstellen bezeichnen Jesus als den von Gott verordneten Richter der Lebenden und der Toten. Apostelgeschichte 10, Vers 42, vergleiche zum Beispiel Johannes 5, Vers 22 und Vers 27, Apostelgeschichte 17, Vers 31, 2. Timotheus 4, Vers 1, 1. Petrus 4, Vers 5. Hier erscheint Christus nicht milde, sanftmütig und in Niedrigkeit, sondern so ehrfurchtgebietend, dass sogar Erde und Himmel vor ihm fliehen. Wenn er Gericht hält, wird vor der ganzen Schöpfung sein göttlicher Charakter verkündet werden, zu seiner Ehre, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, seine Macht und sein Zorn. Und seine Ehre wird von jedem einzelnen Menschen bestätigt werden. Zwar hat in diesem Gericht niemand die Möglichkeit, etwas zu seiner Entschuldigung vorzubringen, aber dennoch wird jeder Mensch drei Worte sagen, seine Knie werden sich beugen, freiwillig oder unfreiwillig, und seine Lippen werden sich öffnen und er wird sagen, Jesus ist Herr. Philipper 2, Vers 11. Die Angeklagten dieses Gerichts sind alle Unerlösten, ob groß oder unbedeutend, reich oder arm. Ausnahmslos alle werden hier vor den höchsten Richter gebracht. Die Toten stehen auf, sogar aus dem Meer, und auch die verbrannten Verstorbenen werden nicht fehlen. Dieses Gericht ist kein Untersuchungsgericht. Es gibt keine Verhandlung, keine Zeugenanhörung und keine Rechtsanwälte. Das alles ist nicht nötig, denn alle ihre Taten sind völlig objektiv und wahrheitsgetreu verzeichnet in den Büchern, die bei diesem Gericht geöffnet werden. Dann wird Gericht gehalten über alle Taten all dieser Menschen. Deine Taten erzählen deine Geschichte. Wie in einem Film deines Lebens folgt eine Untat auf die andere. Es ist die Geschichte deiner Gedanken, deiner Herzenswünsche, deiner Lebensziele, wofür du gelebt hast. Die Geschichte der Undankbarkeit gegenüber deinen Eltern, die Geschichte deiner Lügen und deiner Betrügereien. War vielleicht sogar mal ein Kaufhausdiebstahl dabei? Oder eine Abtreibung? Wie unzählig viele Lügen und wie viele begehrliche Blicke nach anderen Frauen und vollzogener Ehebruch. Und hast du in deinen Taten die gebotene Liebe zu Gott bewiesen oder nicht? Gott verdient es, dass wir ihn mit unserem ganzen Herzen, unserer ganzen Seele, unserem ganzen Denken und all unserer Kraft dienen und lieben. Nichts weniger als das wäre gerecht. In jedem Augenblick, wo wir Dank und Liebe zu Gott versäumen, berauben wir ihn und rebellieren gegen ihn. Er ist der majestätische Schöpfer und König des ganzen Universums und er hat uns überschüttet mit unverdienten Wohltaten und Segnungen. Doch die Menschen spucken ihm mit ihrer ignorierenden Verachtung ins Gesicht. Stattdessen gehen sie ihrem Egoismus und ihren Lüsten nach und sind noch stolz darauf. Was verdienen solche Menschen? Wir haben allen Grund, die Hölle zu fürchten und den, der Recht und Macht hat, in die Hölle zu werfen. Wessen Taten können in ihrer Summe dem Gericht des heiligen, gerechten Gottes standhalten? Wenn jeder entsprechend seinen Taten gerichtet wird, dann gehören dazu auch jene Taten, die er hätte tun sollen und nicht getan hat. Das ist mehr als genug, um jeden Menschen gerecht verurteilen zu können. Wer wird bestehen können, wenn er mit allen seinen Taten vor einem heiligen Gott steht, der Sünde nicht tolerieren wird? Jeder wird das bekommen, was er verdient. Bei niemandem wird das weniger als der ewige Feuersee sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Aber kommt es vor Gott nicht auf das an, was im Herzen ist? Ja, genau, und deine Taten zeigen, was in deinem Herzen ist. denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Matthäus 15, Vers 19. Wir alle haben ein durch und durch verdorbenes Herz. Wir alle verdienen die Hölle. Weil Gott gütig und geduldig ist, geht es uns jetzt noch unermesslich viel besser, als wir es verdient hätten. Wir alle gehören von Natur zu den Gruppen, die vom Himmel ausgeschlossen sind. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Offenbarung 22, Vers 15. Das stellvertretende Gericht am Kreuz. Wer kann dann in dem Gericht am großen weißen Thron bestehen? Das steht in dem Text. Zum Feuersee verurteilt wird jemand nur, wenn er nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens. Der Eintrag in diesem Buch bedeutet Freispruch, Begnadigung. Dieses Buch ist das Verzeichnis der Erlösten. Ihre Sünden werden nicht in diesem Gericht aufgezählt, sondern sind ein für allemal vergeben und getilgt. Wer hat die Hölle verdient? Jeder. Wer wird schließlich in der Hölle sein? Jeder, bis auf jene, die im Buch des Lebens stehen. Was kann man tun, um der Hölle zu entgehen? Es gibt absolut keine gute Tat und keine Summe von guten Werken, die auch nur eine Sünde aufwiegen oder begleichen oder ihre Vergebung erkaufen kann. Es ist nicht wie im Islam, wo im jüngsten Gericht angeblich eine Waage zwischen guten und bösen Taten aufwiegt. Es gibt nicht gute und böse Menschen, nur Erlöste und Unerlöste. Die einzige Rettung liegt darin, im Buch des Lebens eingetragen zu sein. Dieses geheimnisvolle Buch zieht sich wie ein Faden durch die Bibel. Auch Mose wusste darum, 2. Mose 32, Vers 32, ebenso David, Psalm 69, Vers 29. Dem Propheten Daniel hatte Gott gesagt: In jener Zeit wird dein Volk errettet werden, jeder, den man im Buch aufgeschrieben findet. Daniel 12, Vers 1. Den Jüngern hatte der Herr Jesus gesagt: Freut euch, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Lukas 10, Vers 20. Auch im Philipper- und Hebräerbrief ist die Rede davon. Philipper 4, Vers 3, Hebräer 12, Vers 23. Am Ende der Offenbarung wird es schließlich das Buch des Lebens des Lammes genannt. Offenbarung 21, Vers 27. Das Opferlamm ist der Herr Jesus Christus, der für die Erlösten stellvertretend am Kreuz das Gericht ertragen hat. Dazu war Jesus in die Welt gekommen, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Markus 10, Vers 45. Sein am Kreuz vergossenes Blut ist die einzige Währung, die Gott zur Bezahlung von Sünde akzeptiert. Seine Auferstehung ist der Beweis, dass alle, die durch den Glauben zu ihm gehören, erlöst und von ihren Sünden gerechtfertigt sind. Deshalb hat diese Gerichtsszene in Offenbarung 20 auch sehr viel mit Gottes Liebe und Gnade zu tun, denn im Buch des Lebens stehen Scharen von Erlösten. Allen, die an den Herrn Jesus glauben, rechnet Gott ihre Sünden nicht zu, weil Jesus selbst diese Sünden am Kreuz getragen hat. Aus Liebe zu seinen Feinden gab Gott seinen Sohn als Versöhnungsopfer, Römer 5, Vers 8, damit die, die an ihn glauben, vor dem ewigen Gericht gerettet werden. Erinnern wir uns an die Beschreibung des Zornes Gottes in 5. Mose 32. Gott wird seinen Zorn nicht von den Sündern abwenden und nicht aufhören lassen, denn ich will meine Pfeile gegen sie verbrauchen. 5. Mose 32, Vers 23. Doch es gibt ein Gericht, bei dem Gott seine Pfeile tatsächlich bereits verbraucht hat. Am Kreuz von Golgatha hat er seinen Zorn ganz an seinem Sohn ausgelassen, der als Stellvertreter für alle litt, die erlöst werden sollen. Was die Gläubigen betrifft, hat Gott keinen weiteren Pfeil mehr gegen sie hervorzuholen. Seit Golgatha ist sein Köcher leer. Ja, es hat die Hölle auf Erden gegeben, nämlich am Kreuz von Golgatha. Bei seiner Kreuzigung hat Jesus Christus Gottes Zorn am eigenen Leib erfahren, denn dort hat Gott den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. 2. Korinther 5, Vers 21. Als während der Kreuzigung am helllichten Tag eine Finsternis über die ganze Gegend hereinbrach, war er von Gott verlassen und getrennt, draußen, abgeschnitten, in der äußeren Finsternis. Deshalb schrie Jesus am Kreuz unter dem Schmerz der Gottverlassenheit. Weil für ihn das Getrenntsein von Gott tatsächlich ein unvorstellbarer Schmerz war, schrie er: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Matthäus 27, Vers 46. Dort angenagelt und der Freiheit beraubt wie in einem Gefängnis, war er dem Feuer des Zornes Gottes preisgegeben. So hat er für Sünder stellvertretend die Höllenstrafe getragen, damit sie vor der Hölle gerettet werden. Wer an ihn gläubig geworden ist, kann dankbar sagen: fürwahr, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Jesaja 53, Vers 4 bis 5. Lass dich retten. Ein Sprichwort sagt: der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. In diesem seltenen Fall entspricht ein Sprichwort tatsächlich der biblischen Wahrheit. Ob man bewusst unmoralisch lebt oder aus eigener Kraft sich zu bessern versucht, man wird in der Hölle enden. Aber wer nach Besserung sucht, wer nach Gerechtigkeit hungert, hat schon eine wichtige Voraussetzung, um der Hölle zu entgehen. Suchet und ihr werdet finden. Klopfet an und es wird euch geöffnet. Matthäus 7, Vers 7 hat Jesus Christus verheißen. Wer zu ihm kommt, den wird er nicht hinausstoßen. Johannes 6, Vers 37. Aber wenn du noch nicht durch den Glauben an Jesus Christus erlöst bist, dann stehst du schon jetzt mit einem Bein in der Hölle. Gott gibt diese Rettung ohne Gegenleistung, aus reiner Gnade. Du musst nicht verzweifeln. Ein Gefängniswärter der Antike, der über die verhafteten Missionare Paulus und Silas wachte, geriet in Verzweiflung, als er die Größe und den Schrecken Gottes aus ihren Lobliedern und schließlich anhand eines befreienden Erdbebens kennenlernte. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Paulus verhinderte das im letzten Moment und antwortete dem bußfertigen Mann auf seine Frage: was muss ich tun, um errettet zu werden? Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Apostelgeschichte 16, Vers 31. Wer an den Herrn Jesus glaubt, an den Jesus, der das Gericht Gottes gepredigt und das Gericht Gottes erlitten hat, hat ewiges Leben, ohne es verdient zu haben. Niemand ist von Natur aus gläubig und errettet. Wer vor der Hölle errettet werden will, muss gläubig werden und neues, ewiges Leben bekommen. Das ist eine neue Geburt. Johannes 3, Vers 3 und 5. Dazu gehört, über seine Sünden Reue und Buße zu empfinden und ein Leben zur Ehre Gottes zu beginnen. Stell dir vor, du bist auf einem Flughafen und zwei Flüge starten. Einer zum Urlaub nach Hawaii, der andere in ein Arbeitslager nach Sibirien. Das Flugzeug nach Hawaii ist eine alte Propellermaschine, zuverlässig, aber unbequem und demütigend. Das Flugzeug nach Sibirien ist ein Jumbojet der Lufthansa mit netten Stewardessen und allem erdenklichen Komfort. An der Anzeigetafel im Flughafen ist klar ausgeschrieben, wohin welches Flugzeug fliegt. Doch die Leute beachten die Tafel gar nicht und steigen blindlings in das verlockend einladende Luxusflugzeug. Mit dem Strom der Masse gehen die Leute einfach unüberlegt mit. Sie folgen ihrem Instinkt und natürlichem Trieb. Einige Flughafenangestellte stehen am Rand und rufen den Leuten zu, dass sie aus der Schlange herauskommen und in das andere Flugzeug einsteigen sollen. Manche versuchen sie zu überreden und sagen, nur in dem Propellerflugzeug hätte man einen angenehmen Flug und dort gäbe es auch das bessere Essen. Und dabei vergessen sie, vor der eigentlichen Gefahr zu warnen. Einige wenige lassen sich überzeugen und erkennen, dass sie auf dem falschen Weg sind. Um nicht in der Hölle zu landen, musst du umsteigen. Der Weg der Rettung ist weniger attraktiv, aber nur er führt zum ewigen Leben. Vielleicht findest du es anstößig und bist beleidigt, wenn man dir sagt, dass du auf dem Weg in die Hölle bist. Deshalb noch ein Beispiel. Stell dir vor, du hast einen Freund, der ist Automechaniker. Er ist so freundlich und prüft kostenlos dein Auto, ob alles in Ordnung ist. Doch stellt er fest, dass die Bremsen defekt sind und du bei der nächsten Autobahnfahrt schwer verunglücken wirst, wenn du plötzlich bremsen musst. Er sagt dir, dass es ihm leid tut, aber dass du unbedingt in die Werkstatt musst. Wirst du beleidigt sein oder dankbar? Meinst du, dein Freund will dich ärgern und will nur, dass du unnötiges Geld in der Werkstatt ausgibst? Nein, er ist um dein Leben besorgt. Ich meine es so gut mit dir wie dieser Freund und will dir in Liebe ausdrücklich sagen, was mit einem Sünder, auch einem religiösen Sünder, nach dem Tod geschieht. Dass deine Sünden dich in die Hölle bringen werden. Und dass es einen Retter gibt, Jesus Christus, der einzige Name, in dem wir errettet werden können. Weder Maria noch andere Heilige, weder Priester noch der Papst persönlich, weder Sakramente noch gute Werke können dich retten. Wer darauf vertraut, häuft sich nur noch mehr Schuld auf. Allein Jesus rettet. Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir Menschen. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. 2. Korinther 5, Vers 11, Vers 20 bis 21. Das ist mehr als jede Lebensversicherung. Das ist die unverdiente und doch unentgeltliche Zusicherung des ewigen Lebens. Der Schrecken der Hölle legt eine Dringlichkeit aufs Herz, eine Dringlichkeit der Errettung, aber auch die Dringlichkeit, die Schwere der Sünde zu erkennen und die Größe Gottes, der die schwere Sünde schwer bestrafen muss. Deshalb möchte ich schließen mit einem Gebet, das John Piper formuliert hat. Himmlischer Vater, wir zittern vor der Offenbarung der ewigen Qual. O, wie groß ist die Sünde der Menschen! Hilf uns, die Gerechtigkeit der Hölle nicht nach unserem schattenhaften Sündenverständnis zu messen, sondern die Schwere unserer Sünde nach dem Maß der Schrecken der Hölle. Mögen wir es recht spüren und so viele retten, wie wir können. Mögen wir den Christus lieben, der unsere Schuld trug, und in Ehrfurcht vor deiner Gerechtigkeit und Gnade stehen.